gibt Bundesratssitzungen, wo wir über 200 Geschäfte traktandiert haben. Der 1. Mai 2019, als ich das allererste Mal in das Sitzungszimmer gegangen bin, dann auch als Vizekanzler. Das war zufälligerweise eben Mittwoch, der 1. Mai, mein erster Arbeitstag und gerade eine Bundesratssitzung. Und da kann man ja nicht vorher schnuppern.
Man geht miteinander auf die Bundesratsreise, man lernt sich in ganz anderen Kontexten kennen. Was hat das mit dir gemacht, wie du Macht, mächtige Menschen wahrnimmst?
Ich würde wieder sagen, wir als Menschen, wir haben aus einem bestimmten Grund zwei Ohren und nur ein Mund. Das hängt für mich damit zusammen, dass wir wahrscheinlich doppelt so viel hören sollten, wie selber reden.
Das ist der Politkuchen mit mir, Michael Elsener, Satiriker und Politikwissenschaftler und dem Bundeskanzler, Victor Rossi. Der Victor Rossi hat eines der wichtigsten Ämter in der Schweizer Politik. Aber irgendwie dünkt es mich, nur wenige Leute kennen ihn. Und wenige Leute wissen, was er als Bundeskanzler wirklich macht. Ich möchte ihn fragen, was macht der Bundeskanzler denn genau? Und im speziellen Fall von Victor Rossi nimmt mich Wunder, wie wird man vom Koch zum Bundeskanzler? Wie laufen die Bundesratssitzungen ab? Und wie könnten wir unsere Demokratie so verändern, dass sie wieder bessere Bedürfnisse von uns Wählenden abbildet und so richtig ins 21. Jahrhundert hineinpasst? Ich sitze heute hier im Bundeshaus West, im Büro des Bundeskanzlers, an seinem riesig langen Sitzungstisch. Und mir gegenüber sitzt Victor Rossi. Danke, dass wir uns heute bei dir treffen können.
Ja, Michael, ganz herzlich willkommen bei mir hier im Büro und im Bundeshaus West, im wichtigsten Bundeshaus in Bern.
Wir sagen uns heute «du», weil wir haben uns schon ein paar Mal getroffen. Du hast schon Vorstellungen von mir besucht und wir haben nach den Vorstellungen meistens noch lange debattiert. Findest du schön, dass du dich darauf einlässt, auf das Gespräch?
Ja, ich habe mich sehr gefreut auf das Gespräch. Und du hast es richtig gesagt, ich durfte schon für deine Vorstellungen sein. Das war für mich auch Gelegenheit, mich darauf vorzubereiten, auf das Amt als Bundeskanzler. Du bist ja dort, ja, glaub ich, richtig, wenn man sehen und hören wie Bundesräte wirklich funktionieren, wie sie reden, welche Gestiken das sie machen. Und in dem Sinn, ja, hoffe ich, dass ich etwas zurückgeben kann.
Ich bin natürlich mega gespannt, auch wie viele Insights du mir geben darfst, quasi über was sonst so im Bundeshaus alles abgeht. Ich habe gefunden, als ich in dein Büro reingekommen bin, es hat einfach, wenn man am Fenster steht, unglaublich schöne Aussicht auf die Berge und auf die Aare. Warum steht kein Sessel am Fenster?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Frage habe ich mir noch gar nie gestellt. Also, ich darf dir aber versichern, ich stehe sehr häufig am Fenster. Das Fenster ist sehr häufig offen. Ich finde es ein Riesenprivileg, der Standort von meinem Büro. Und wie du richtig gesagt hast, der Ausblick ist gigantisch und ich genieße das sehr, jeden Tag.
Als Bundeskanzler hat man einen Job, wo man den Überblick haben muss, auch mal einen Schritt zurück machen kann, wenn du so am Fenster herstehst. Gibt es so bestimmte Gedankengänge, die dann so ins Laufen kommen bei dir?
Das ist ja so. Also, es passiert nicht ganz das Gleiche, wenn ich am Fenster stehe. Das hängt natürlich von der aktuellen Situation ab. Da passiert auch viel Privates, was einem durch den Kopf geht. Aber natürlich in aller Regel sind es Dossier, die einen beschäftigen. Das kann der Bundesrat als Gremium sein, das da betroffen ist. Aber es können auch andere Sachen sein. Die Bundeskanzlei hat eine sehr breite Palette an Aufgaben, die wir wahrnehmen, die ich darf wahrnehmen darf. Und darum ist das jeden Tag, jeden Moment etwas anderes.
Wenn du so am Fenster stehst, also ich merke immer so, ich komme dann auch so ein bisschen ins Träumen rein. Von was träumt der Victor?
Ja, jetzt muss ich sehr intim werden, gell, wenn ich da von meinen Träumen erzähle. Aber wenn man natürlich, du hast es vorher geschildert, da auf die Alpenkette schaut oder eben auf das Marzilien und auf die Aare, da träume ich nicht selten von Aarenschwumm.
Ach schön, also das ist auch wie ein Ritual. Also nach einem strengen Tag dann aber nach die Aare gehen.
Das ist so, das ist etwas, was mir enorm wichtig ist und was ich auch regelmässig mache. Und ich weiss, das ist jetzt, glaube ich, auf Social Media irgendwo, hat es die Runde gemacht, dass man in Bern ja die Aare nimmt, um zur Arbeit zu schwimmen oder heim zu schwimmen am Feierabend. Und das ist etwas, was ich seit Jahren bereits sage. Das ist genau das, was ich mache. Wenn ich kann, dann schwimme ich am Abend heim.
Machst du das auch allein oder nimmst du alle Gespendli aus dem Bundesrat mit?
Ja, ich habe leider noch nie die Gelegenheit gehabt, mit einem Mitglied aus dem Bundesrat in die Aare zu schwimmen. Ich habe mit dem einen oder anderen eigentlich schon mal abgemacht gehabt, aber es ist nachher aus verschiedenen Gründen noch nicht so weit gekommen. Aber ich bin zuversichtlich, dass das diesen Sommer der Fall wird sein.
Es wäre eigentlich eine mega schöne Tradition, nicht? Dass man so in Frühling startet gemeinsam, quasi wie so ein zweites Bundesratsreisli.
Ja, so weit habe ich mir das noch gar nicht überlegt. Ich könnte mir vorstellen, dass der Bundesrat in corpore mitkäme, dann müssten doch die Temperaturen relativ stark steigen in der Aare. Also du merkst, sie sind nicht alle gleich begeistert von dieser Idee.
Sehr schön. Du wirst sie ja sehr gut kennen. Ich würde gerne später noch ein bisschen auch über Bundesratssitzungen reden, weil das ein grosser Teil ist von deiner Aufgabe, die Bundesratssitzungen vorbereiten. Ich habe mich noch gefragt, eben wenn ich so umeinander höre bei den Leuten, die Leute sind zum Teil überrascht, aber es gibt noch einen Bundeskanzler in der Schweiz. Wir kennen das vor allem eben so von Deutschland, wo die Person ja ganz eine andere Funktion hat und Chefin ist von der Regierung. Wann hast du das allererste Mal gehört in der Schweiz, dass es so einen Bundeskanzler gibt?
Also ich kann dir jetzt nicht mehr mit Sicherheit sagen, wann das war. Was ich dir mit Sicherheit kann sagen kann, ist, dass das relativ spät in meinem Leben erster Fall war. Also als ich in die Schule gegangen bin, ich glaube, da habe ich wirklich gewusst, dass es in der Schweiz, glaube ich, 7 Bundesräte gibt. Ich konnte dann wahrscheinlich die Namen noch nicht aufzählen. Irgendwann habe ich auch realisiert, dass auf dem Bundesratsfoto mehr als 7 Personen sind. Und das war auch der Moment, wo ich realisiert habe, da hat jemand noch eine andere Funktion. Aber das ist, wie gesagt, schon ziemlich lange her, aber nicht etwas, was ich bereits in meiner Schulzeit gewusst hätte. Und das ist auch meine Erfahrung, die ich natürlich mache im Alltag. Es gibt viele Interessierte und manchmal staune ich, wie viele doch wissen, dass die Schweiz nicht nur einen Bundeskanzler hat, sogar wissen, was der macht. Aber ich stelle natürlich auch immer wieder fest, dass das für viele völlig unbekannt ist.
Wenn du an einem Fest bist und die Leute fragen, Bundeskanzler, gibt es so ein, zwei Sätze, wo du mir sagst, die möglichst klar beschreiben, was du eigentlich machst?
Ja, die Frage, die du mir jetzt stellst, eben die wird mir sehr häufig gestellt. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass es gar nicht so einfach ist, das in 2, 3 Sätze zu sagen. Und das ist mit der Grund, warum wahrscheinlich viele nicht wissen, dass es einen Bundeskanzler gibt.
Wir haben Zeit.
Aber ich versuche natürlich gleich zu starten. Also ich tue in Regel anfangen, indem ich sage, ja, der Bundeskanzler, das ist der Stabschef von unserer Regierung. Das tönt schon mal gut, oder? Und die sind auch schon zufrieden damit. Nein, aber ein Stabschef tut natürlich schon zum Ausdruck bringen, man ist da, um die Regierung zu unterstützen in der Wahrnehmung von ihrer Aufgabe. Und der Kern der Aufgabe von unserem Bundesrat ist es ja eigentlich, einmal in der Woche hier im Bundeshaus West zusammenzukommen und nicht kleine Traktandenlisten zu bearbeiten mit wichtigen und teilweise ein bisschen weniger wichtigen Geschäften. Und eine von meiner ganz zentralen Aufgaben ist es eigentlich, dafür zu sorgen, dass die Sitzung so vorbereitet ist, dass sich der Bundesrat darauf verlassen kann, dass er alle Informationen, alle Fakten hat, was für einen Entscheid braucht, dass er weiss, wo gibt es noch Differenzen, wo müssen wir überhaupt diskutieren, und dass er sich auch darauf verlassen kann, wenn er entschieden hat, dass der Beschluss auch für alle klar ist, dass der verschriftlicht ist und dass man das auch umgehend kommunizieren kann. Du weisst vielleicht, die Medienmitteilungen aus den Bundesratssitzungen, die gehen laufend während der Sitzung bereits raus. Also das ist eigentlich so der Gesamtkern von der Aufgabe, wo alle Aufgaben rundherum eigentlich darauf einzahlen, darauf herdienen.
Ich würde da gerne gerade so ein bisschen eintauchen. Wenn du sagst, die Bundesratssitzung vorbereiten. Wenn man so ein Land regiert, stellen wir vor, da hat man so viele Sachen zu entscheiden, das kann man ja nicht gestalten, so eine Sitzung, wie wir es so ein bisschen im Büro machen. Wie gehst du vor? Wie entscheidet ein Bundesrat in den Sitzungen? Mhm.
Ja, ich glaube, es ist wichtig, dass man sich da ein bisschen verabschiedet von diesen, du hast jetzt gesagt, Bürositzungen oder was man vielleicht aus einem Verein kennt oder aus anderen Gremien, wo man drinnen hockt. Und das ist insofern natürlich schon mal ein riesen Unterschied mit der Frage, wo fällt so eine Sitzung an? Und das Bundesratsgeschäft, das tatsächlich eine Sitzung traktandiert wird, die Geburt von diesem Geschäft, das ist in Regel Wochen, Monate, teilweise Jahre, bevor das überhaupt traktandiert wird. Da passiert sehr viel irgendwo in einem Bundesamt, wo das Geschäft geboren wird, bevor es dann überhaupt irgendeinmal bis zum Departementschef vom Departement geht. Und erst dann geht es dann auf eine Stufe, wo sich die anderen Departemente damit auseinandersetzen. Eine Ämterkonsultation nennen wir das. Und erst, wenn das eine riesige Maschinerie durchlaufen hat, erscheint das am Schluss auf einer Traktandenliste vor einer Bundesratssitzung.
Also eigentlich auf deinem Tisch dann?
Auf meinem Tisch, auf dem Tisch von der Bundeskanzlei und auch von den Generalsekretariaten in den Departementen. Und das ist dort, wo es dann die ganz heisse Phase startet. wir sagen dem das Mitberichtsverfahren. Aha. Das ist dort, wo er wirklich die einzelnen Bundesräte, Bundesrätinnen sich mit dem Geschäft auseinandersetzen. Und das Ganze passiert ein paar wenige Tage vor der eigentlichen Bundesratssitzung. Und in dieser Phase geht es eigentlich darum, nachher noch definitiv herauszufinden, welche Geschäfte haben jetzt noch Differenzen, wo müssen wir in der Sitzung uns Zeit nehmen für eine Diskussion und welche Geschäfte können wir relativ rasch behandeln und verabschieden.
Und wie bringt man Geschäfte möglichst schnell auf den Tisch? Ich denke mir, das wird wahrscheinlich so ein Gerangel sein, weil jede Person, die irgendetwas lang vorbereitet hat, findet lieber heute als morgen besprechen.
Ja, das ist eigentlich nicht so ein kritischer Punkt. Also die Frage, wie bringe ich das möglichst rasch auf den Tisch? Und da gibt es auch nicht ein Gedränge, weil wir haben nicht eine Höchstzahl von Traktanten, die an einer Sitzung behandelt werden können. Nur um das vielleicht ein bisschen einzuordnen, von welchen Dimensionen reden wir da. Es gibt Bundesratssitzungen, wo wir über 200 Geschäfte traktandiert haben. Mhm. Also, und du siehst, da muss man in der Lage sein, ein solches Volumen abzuarbeiten. Und das geht natürlich nur, indem, wie ich es vorher geschildert habe, im Vorfeld sehr viel bereits passiert, was uns erlaubt, uns in der Sitzung auf die paar wenigen zu fokussieren, die man überhaupt muss diskutieren muss.
Also das heisst, im Voraus der Sitzung ist eigentlich relativ klar, hey, das kommt durch. Und dann an der Sitzung ist es mehr so ein bisschen pro forma, dass man sagt, hey, Traktanten 120 bis 187, alle einverstanden. Und wenn alle die Schnur haben, quasi, dann geht es weiter.
Ja, in einem gewissen Sinn ist das so. Wir machen das, indem wir die Traktandenliste in unterschiedliche Farben strukturieren. Und die Geschäfte, die du gesagt hast, dass sie alle einverstanden, das geht in einem Aufwärst durch, das sind bei uns die orangen Geschäfte. Aha. Das sind genau die, die wir im Vorfeld eigentlich feststellen, da gibt es keine Differenzen mehr. Und die sind auch nicht von grösster politischer Bedeutung. Und aus diesem Grund werden die praktisch in einem Aufwärst, wie du jetzt geschildert hast, Geschäft 1 bis 25 eigentlich im Globo nachher so durch den Bundesrat beschlossen.
Welche Farbe haben Geschäfte, wo man weiss, hey, oh, da könnte man sich vielleicht noch Köpfe einschlagen?
Ja, das sind die Geschäfte, die auf die sogenannte weiße Liste kommen.
Und, dass man das Blut noch schön sieht, wenn es wirklich hart
wird. Ja, interessanter Gedanke, aber ich bin ja jetzt seit dem 1. Mai 2019 bereits im Bundesratssitzungszimmer bis Ende 2023 noch als Vizekanzler und seither jetzt als Bundeskanzler. Und ich kann dir also versichern, Blut ist noch nie geflossen. Aber ja, es ist so, also die weiße Liste, das ist die Liste, wo Geschäfte von grosser politischer Bedeutung draufgehen oder wo eben auch eine Differenz ist, wo man schon im Vorfeld weiss, dort müssen wir uns noch einen Moment Zeit nehmen, über die Differenz diskutieren.
Ich stelle mir vor, so viel Zeit ist ja dann auch nicht. Also dann hat man 10 Minuten Zeit, vielleicht über eine Neutralitätsfrage nochmals zu debattieren.
Der Bundesrat nimmt sich die Zeit, die es braucht für ein Geschäft. Also da gibt es niemanden, der mit einer Stoppuhr nebendran steht oder der Bundeskanzler nicht. Weil das können wir uns nicht leisten, eine Situation zu schaffen, wo man dann unter Zeitdruck entscheiden muss. Und das ist auch eine Aufgabe, die ich als Bundeskanzler natürlich habe und die Bundeskanzlei im Generellen. Die ganze Planung der Bundesratsgeschäfte so probieren zu koordinieren, dass der Bundesrat nicht in eine Situation gebracht wird, wo er nachher Kohle gestochen in den nächsten 5 Minuten muss entscheiden muss. Mhm. Ich kann nicht komplett ausschließen, dass es so etwas gibt. Also gut, wenn ich an die Corona-Zeit denke, wo der Bundesrat außerhalb der ordentlichen Strukturen auch sonst zusammen ist gekommen, wo teilweise rasch Entscheiden müssen gefällt werden. Das gibt es natürlich auch. Aber auch dort geht es darum, dass wir da nicht einen Stoppuhr in den Hang haben, sondern man muss sich die Zeit nehmen, was braucht. Da tut man halt nicht um 12 Uhr zum Mittagessen, da gibt es halt gar kein Mittagessen. Da tut man auch zu Unzeiten zusammenkommen und gewisse Geschäfte diskutieren. Also da geht ganz klar das Geschäft über alles andere.
Ich merke es schon bei Sitzungen, wo ich dabei bin, manchmal gibt es auch so Eigendynamiken, dass man sich plötzlich vielleicht auch so im Kreis dreht, nicht mehr rauskommt. Also so muss man sich vorstellen, der Bundespräsident leitet die Sitzung, du bist wie nehmen wir jetzt mal an, beratend an der Seite. Was haben die für Tools entwickelt, dass man nicht einfach sich im Kreis dreht und irgendjemand mal sagt, hey, von aussen, hey, schau, können wir es mal noch anders anschauen?
Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Solche Situationen, die gibt es tatsächlich. Man einfach muss sagen, ja, jetzt haben wir glaube ich, 2-3 Mal die Runde gemacht und wir merken, wir sind immer noch in dem Punkt, wo man irgendwo entscheiden kann oder immer noch zu viele Fragen im Raum stehen. Das, was naheliegend ist und etwa die mal gemacht wird, ist, dass der Bundespräsident sagt, jetzt machen wir mal 5 Minuten Pause, lüften ein bisschen und treffen uns in 5 oder 10 Minuten wieder. Es gibt auch ein paar Raum in diesen Pausen, dass man mit dem einen oder anderen nochmal das Gespräch suchen kann. Haben wir uns da vielleicht noch nicht gut verstanden? Wäre das allenfalls eine Möglichkeit von einer Formulierung im Bundesratsbeschluss, wo wir uns könnten finden könnten, bevor man dann wieder zusammenkommt in diesem Kreis? Und das andere, was auch stattfindet, ist, dass man einfach muss sagen, wir kommen zum Schluss, dass wir heute eine erste Diskussion geführt haben. Wir nehmen uns die Zeit und diskutieren in einer Woche weiter. Das ist das, was ich vorher angetönt habe. Der Idealfall ist der, dass wir die Planung der Geschäfte so machen, dass der Bundesrat immer die Möglichkeit hat, eigentlich zu sagen, wir nehmen uns noch mal eine Woche Zeit.
Das denke ich mir noch heimelig. Also, bei vielen Sachen, wir sind nicht einig. Also komm, nächste Woche ist auch noch ein Tag und dann vielleicht vergönnte Woche und vergönnte Monate. Ist es nicht so, dass man dann so heisse Eisen ein vor sich her schiebt?
Ja, ich sehe, auf was rausgehst. So weit habe ich jetzt vorher nicht einmal gedacht, als ich das gesagt habe. Ich habe es wirklich ernst gemeint im Sinne von, und da haltet man sich eigentlich auch dran. Wir merken, wir sind noch nicht am Punkt, wir kommen in einer Woche wieder, aber so weit habe ich mir noch gar nicht überlegt. Also du hast daran gedacht, zum Beispiel die bilateralen 3, wir warten mal, vielleicht merkt niemand, dass der Bundesrat nie entscheidet. Ja, also, und es verläuft dann im Sand.
Also beim Insta, beim Rahmenabkommen, habe ich schon ein bisschen den Eindruck gehabt. Und ich dachte, ich glaube, das Traktandum wird von Sitzung zu Sitzung weitergereicht.
Ja,
und irgendwann kommt dann der Knopf.
Ja, auf der anderen Seite, der Bundesrat hat relativ früh hat er gesagt, das Ziel ist eigentlich bis Ende März die Botschaft zu verabschieden zuhanden vom Parlament. Das hat stattgefunden und in dem Sinne hat er Wort gehalten, was also, das angeht.
Ich würde auch sagen, bei den bilateralen 3 läuft es geschmeidiger als beim Rahmenabkommen von vor ein paar Jahren. Ich finde auch, wenn du vorher sagst, wenn es mal nicht weitergeht und man sich ein bisschen im Kreis dreht, Pause machen. Ich kann für uns einen Kuchen backen und lass es doch ein bisschen reinbeissen.
Da freue ich mich schon lange drauf. Danke vielmals. Michael, du hast jetzt die ganze Zeit vor mir gestanden und freue mich jetzt, da mal zu probieren. Sehr, sehr fein. Michael, herzlichen Dank. Du hast das wirklich selber gemacht.
Ich liebe es zu backen. Mit dem italienischen Hintergrund habe ich gefunden, ich tue mich auch so ein bisschen zumindest am Tessin oder an Norditalien orientieren und habe darum die Torta di Castagne gemacht.
Also, das ist wirklich phänomenal. Ich liebe Maroni-Kuchen. Trotz oder gerade, weil meine Frau sehr regelmässig macht. Der ist mir nicht verleidet, im Gegenteil. Und ich muss dir sagen, bravo. Also, der ist mindestens so gut wie der von meiner Frau. Ich getraue mir jetzt, das so zu sagen, in Hoffnung, dass ich ihn noch haben darf.
Schön, wir können so einen Battle machen, deine Frau und ich. So, immer wieder Maroni-Kuchen backen und du sagst dann so, wie es wir noch optimieren können.
Das ist wirklich sehr schön. Bravo.
Ich habe gefunden, ich bin schon ein bisschen nervös, backen für dich. Weil ich weiss, du bist ein exquisiter Koch. Du hast selber mal Koch gelernt ursprünglich. Bist auch jemand, der backt. Politik knusprig und süß, das ist der Politkuchen. Ich möchte dazu beitragen, dass mehr von uns bei unserer Demokratie mitmachen. Wenn du mithelfen willst, dass es den Politkuchen weiterhin gibt, danke für deinen Beitrag via Twint auf 078 227 55 22. Als Dank für den Support schicke ich dir das aktuelle Kuchenrezept zum selber nachbacken. Bist du auch jemand, der backt?
Ich backe auch sehr gerne. Backen. Ob schon ich ganz ehrlich muss sein, jetzt bereits als Vizekanzler bin ich nicht mehr ganz so viel dazu gekommen, wie ich das noch vorher gemacht habe. Und jetzt, seit den gut 2 Jahren, als ich Bundeskanzler bin, ist die Zeit noch ein bisschen knapper geworden. Also ich müsste jetzt ganz gut studieren, wenn ich das letzte Mal wirklich backen habe. Mhm. Daheim, aber das ist für mich immer noch eine grosse Passion, zu backen, aber insbesondere auch zu kochen, das ist so.
Deine Eltern sind in den 50er Jahren, wenn es mir recht ist, als Saisonier in die Schweiz gekommen, aus Italien eingewandert. Hast du Erinnerungen daran? Weißt du, mit welchen Hoffnungen sie in die Schweiz gekommen sind?
Also meine Eltern sind, wie du richtig sagst, aus Saisonier in die Schweiz gekommen. Mein Vater aus Süditalien, meine Mutter aus Österreich, aus Südkärnten. Mhm. Und ich kann mich sehr gut daran erinnern, mit welchen Hoffnungen dass sie sich kommen, weil das bei uns natürlich lang ein grosses Thema war, aus verschiedensten Gründen. Und die Hoffnung war natürlich die, weil es in ihren Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg sehr, sehr schwierige wirtschaftliche Verhältnisse hatte, hier für ihre Familie eine Zukunft zu finden. in den allerersten Momenten sind sie, glaube ich, auch in die Schweiz gekommen mit der Idee, auch irgendwann zurück in ihre Heimat. Aber sie haben relativ rasch realisiert, dass sie die Zukunft hier in der Schweiz sehen.
Wie war es für dich, in der Schweiz anzukommen? Ich denke, in dieser Zeit hat es ja noch so sehr viele Vorurteile, Rassismus gegenüber Leuten aus Italien. Wie war das für dich?
Ja, ich habe eine Schwester, die noch 10 Jahre älter ist als ich. Und sie hat das, wenn ich jetzt mit ihr über das reden oder geredet habe, hat sie das noch viel stärker wahrgenommen als ich. Dass dann natürlich ein starkes Klima noch da war. Nach einer ersten Phase, wo man froh war für all die Saisonniers, die gekommen sind. In der Schweiz ist es wirtschaftlich relativ gut gegangen, einen Moment lang. Man war angewiesen auf die Gastarbeiter. Hat natürlich dann einen Modus gehabt mit diesen Saisonniers, wo man hat können sagen, und der geht ja auch immer wieder retour. Und wenn wir euch nicht mehr brauchen, dann bekommen wir auch nicht mehr.
Also bis Rossi ist es nicht der Fall gewesen. Die haben gefunden, wir bleiben. Also ich bin froh.
Ja, ich gehe. Ich bin sehr froh, dass meine Eltern entschieden haben, hier in der Schweiz zu bleiben. Aber es hat natürlich politisch nachher auch schwierigere Momente gegeben. Es ist die Schwarzenbach-Initiative, die noch viele Leute kennen. Ist erstaunlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber das ist eine von den Initiativen historisch gesehen, wo, wenn man auf der Straße die Leute fragt, noch viele wissen, um was es ist gegangen. Und das ist natürlich einiges, was bei uns in der Familie zu Diskussionen Anlass gegeben. Ich habe 1968er Jahrgang, ich war dann noch klein gewesen und habe mich trotzdem daran, das ist etwas von den ersten Sachen, die ich mich politisch mal erinnere, weil das bei uns grosse Ängste ausgelöst hat in der Familie. Es hätte können heissen, wir müssen alle zurück auf Italien. Und das war eigentlich auch der Moment, wo meine Eltern entschieden haben, das Schweizer Bürgerrecht für die Familie zu beantragen. Und wir sind dann 1974 haben wir das Schweizer Bürgerrecht bekommen.
Oh wow, also Erleichterung in der Familie Rossi. Wie war es mit Italienisch? Welche Sprache hast du lieber geredet, Italienisch oder Deutsch?
Mein Vater, wie gesagt, ist aus Süditalien gekommen. Meine Mutter ist aus Südkärnten gekommen. Ihre Muttersprache war Slowenisch. Und ist zwar für mich bis heute ein Rätsel geblieben, wie meine Eltern sich hier in Bern eigentlich kennengelernt haben und verständigt haben. Aber in der Familie, das klingt jetzt nicht wahnsinnig romantisch, aber bei uns daheim haben wir vor allem Deutsch geredet. Weil meine Eltern, wie erwähnt, haben relativ rasch eigentlich für sich entschieden, für unsere Familie, wir wollen hier in der Schweiz bleiben. Und da hat für sie dazugehört, wir müssen uns anpassen, auch sprachlich. Wir wollen unseren Kindern von Anfang an bestmögliche Grundlagen geben. Und da hat man daheim Deutsch geredet. Wir sind aber, wie sich das natürlich auch gehört hat für solche Familien, einmal im Jahr, im Sommer war das der Fall, sind wir für 4 Wochen auf Italien. Und darum habe ich das Italienisch auch relativ rasch gelernt. Und ja,
sind wir auf Süditalien in Ferien in dem Fall?
Auf Süditalien in Ferien. Das ist in der Region Napoli, wo ich auch heute noch Familie habe, Cousins und Cousinen.
Ach, voll schön. Gibt es so ein Möni, wo du findest, das erinnert dich so voll daran? Ist vielleicht so ein Geburtstagsmöni, wo du immer gefreut hast?
Also meine Mutter war eine hervorragende Köchin und sie hat einerseits Knödel gemacht, beispielsweise. Aber sie hat auch sehr gut Italienisch gekocht. Also die Spaghetti Olio e Peperoncino, das ist etwas, was sie meisterhaft gemacht hat und noch vieles anderes Italienisches, Lasagne und ja, wir können ganz viele Sachen sehen.
Die Italianità, warum hast du ausgerechnet noch in deiner Karriere ausgesucht, hey, jetzt gehe ich in die Bundesverwaltung?
Ja, jetzt, weil wir von Essen geredet haben, nochmal müssen beißen.
Ja, unbedingt. Hervorragend. Wir können uns zweites Stückchen nachschieben.
Ich bin ja, du hast es gesagt, ich habe eine Kochlehre gemacht und habe während der Kochlehre dann irgendwann entschieden, wahrscheinlich möchte ich doch auch schulisch noch ein bisschen einen anderen Weg gehen, weil der Entscheid, Kochlehre zu machen, der war nicht so wahnsinnig romantisch gewesen, wie das vielleicht so auf den ersten Moment könnte tönen. Ich habe dann auf dem zweiten Bildungsweg das Gymnasium gemacht und habe an der Uni Bern Betriebswirtschaft studiert und als Lehrerpatent für Wirtschaft und Recht erworben. Und so bin ich eigentlich als Lehrer auf Bio gekommen, eine kaufmännische Berufsfachschule.
Du bist ja mega bald auch Rektor geworden, also eigentlich ein steiler Aufstieg in kurzer Zeit.
Ja, ich bin dann mit 30 bereits Rektor geworden. Und das hat sich irgendwo ein bisschen durchgezogen, dass ich, wenn ich an einen Ort hergegangen bin, eigentlich gerne gesagt habe, ich bin enorm neugierig. Ich habe noch ganz vieles nicht, aber der eine braucht und sucht, der neugierig ist, der bereit ist, etwas zu bewegen, der könnte jemand sein, der für euch könnte passen könnte. Es hat sehr viel müssen passen denn in Biel, da sind wir 30 Jahre Rektor geworden. Ein Schulrat, der mir das Vertrauen gegeben hat, ein Kollegium damals, das auch das Gefühl hatte, hey, mal, wir geben dem jungen Mann das Vertrauen. Und ja, dürfen eben, wie gesagt, mit 30 bereits als Rektor eine Berufsfachschule übernehmen. Daraus ist schon eine höhere Fachschule für Wirtschaft geworden. Und als ich dann rund 40 war, musste ich sagen, jetzt habe ich etwas dürfen bewegen. Mhm. Und meine Neugier ist so gross, ich möchte jetzt nochmal einen Schritt in eine andere Richtung machen. Und dann ist ein bisschen das Thema aufgekommen, Digitalisierung, digitale Transformation. Und in der Bundeskanzlei haben sie jemanden gesucht, der in diesem Feld irgendwo probiert, ein bisschen Bewegung in die Sache zu bringen. Und darum habe ich mich beworben. Ich hatte keine Ahnung von Digitalisierung und digitaler Transformation. Aber auch da habe ich gesagt, ich bin neugierig, ich will gerne etwas bewegen. Und das war der Grund, warum ich in die Bundesverwaltung bekam.
Wie sind die Leute noch auf dich nochmal aufmerksam geworden in der Bundeskanzlei, dass sie gefunden haben, ah, doch, der Rossi, der kann eigentlich noch mehr als einfach Digitalisierung managen, der könnte sogar Vizekanzler werden?
Also im 2015 ist ja mein Vorgänger, der Walter Thurnherr, Bundeskanzler geworden. Und damals hat man in der Bundeskanzlei ein grosses Programm gehabt. Genova hat das geheissen, die Einführung von elektronischer Geschäftsverwaltung in der ganzen Bundesverwaltung für alle 40'000 Mitarbeitenden. Und der Walter Thurnherr hat dort die Auftraggeberrolle gehabt. Und ich habe ihn dort vertreten in dieser Auftraggeberrolle. Und aber dort hat er mich dürfen während ein paar Jahren sehr gut kennenlernen. Und ich habe ihm dürfen zeigen, was ich kann. Mhm. Und als nachher 2019 die Stelle als Vizekanzler frei ist worden, hatte er das Gefühl gehabt, doch, mit dem, was ich mitbringe und mit dieser Neugier und der Wille, etwas zu bewegen, auch im Verwaltungsbereich, könnte das eine interessante Person sein. Und ich konnte ihn so viel überzeugen, dass er mir im Bundesrat vorgeschlagen hat als Vizekanzler.
Das klingt nach einem schönen Weg. Also jetzt bist du der erste Doppelbürger als Bundeskanzler. Du bist die erste Person von der GLP als Bundeskanzler. Wo bist du sonst noch der Erste?
Die Frage habe ich mir noch gar nicht gestellt. Ich weiß gar nicht, ob schon mal jemand mit so viel oder wenig Haar wie ich Bundeskanzler war. Ich habe mir die Frage wirklich noch gar nicht gestellt. Koch bin ich wahrscheinlich auch der Erste, schon ziemlich sicher. Mhm. Ich weiß nicht, ob jemand anderes so mit einer Berufslehre so eingestiegen ist. Auf einen Berufsweg. Ja, da, ich muss mir das wirklich mal überlegen. Vielleicht kommen wir noch das eine oder andere in den Sinn. Aber was mir jetzt noch durch den Kopf geht, ich habe natürlich schon viel früher angefangen, mich damit auseinanderzusetzen, wie das dürfte sein, wenn ich mit Bundesräten zusammen arbeite. Ich habe nämlich schon während meiner Kochlehre, wie dann im zweiten Lehrjahr war, für die damalige Bundesrätin Elisabeth Kopp dürfen kochen. Mm. Ja, die Lehre hier in Bern gemacht, in einem Restaurant, wo früher Bundesrat auch noch regelmässig sie zu Mittag essen. Und sie hat dann im Landsitz Lohn, im Kehrsatz, hat sie den Zürcher Regierungsrat eingeladen. Und das war natürlich für mich ein unglaublicher Moment gewesen. Ich war dann 16, als ich für eine Bundesrätin dürfen kochen. Das ist, ja, leider hat es dann noch keine Mobiltelefone gegeben und Fotoapparat damit hatte ich auch keinen dabei gehabt.
Aber also natürlich, wir müssen dir jetzt einfach glauben, oder?
Ja, dann müssen wir das jetzt glauben, genau. Aber das war für mich natürlich ein unglaublicher Moment gewesen. Und das ist etwas, was ich heute schon noch jemanden erzähle, auch den anderen Mitgliedern im Bundesrat. Für die allermeisten Menschen ist eine Begegnung mit einem Bundesrat. Verschwiegen, wenn dann noch der Gesamtbundesrat daherkommt, wie eine Bundesratsreise oder eine Extramuros-Sitzung, ist für die allermeisten Menschen ein einmaliges Erlebnis im Leben. Und das muss man sich irgendwo wieder ein bisschen vor Augen führen.
Du hast das eigentlich fast jeden Tag, oder?
Ja, das ist ja so. Das ist mittlerweile natürlich nicht mehr der gleiche Wow-Effekt jeden Morgen, wenn ich da vor meiner Bürotür beispielsweise der Beat Jans sehe, der das Büro da direkt auf mir hat. Ja.
Die sind in der Sitzung ja per se. Außer daran denke ich jetzt wahrscheinlich mit allen per Du. Wenn man geht miteinander auf die Bundesratsreise, man lernt sich in ganz anderen Kontexten kennen. Was hat das mit dir gemacht, wie du Macht, mächtige Menschen wahrnimmst?
Es hat mich insofern in etwas bestätigt, wo ich auch vorher den Eindruck hatte, es ist so, aber ich würde es jetzt wirklich unterschreiben. Das muss sich einfach bewusst sein, auch ein Mitglied aus dem Bundesrat, der Bundesrat, der Bundesrätin, sind einfach Menschen mit allem, was dazu gehört.
Also manchmal schmeckt es ein bisschen auf dem Bundesratsreisli. Man schwitzt, oder? Wir
ja, natürlich. Also, es gibt keinen Grund, also, es gibt kein exklusives Deodorant nur für Bundesrat, das besonders wirkt. Aber ich habe es nicht einmal so etwas gedacht.
Ja, das es menschelt, was du denkst.
Ja. Ja, es menschelt in allen Bezügen, wie wir das halt einfach alle auch kennen. Das fängt eben auch vor einer Bundesratssitzung an. Wir kommen ja nicht am Mittwochmorgen, wo normalerweise Bundesratssitzungen stattfinden, um 9 Uhr, kommt man ja nicht rein im Bundeshaus. Weißt du, hockt sofort an das Pültli im Bundesratssitzungszimmer und es geht los eben mit dem ersten orangen Geschäft, sondern man trifft sich im Zimmer vordran, zum Kaffee, zum Tee, zum Gipfeli und dort redet man wie im Büro oder wo auch immer über das, was einem bewegt. Und das kann ein politisches Thema sein, aber das kann auch der IB-Basel-Match vom Wochenende sein und dort hat alles Platz. Also es fährt bereits dort an.
Stellen wir uns noch witzig vor. Also dann geht man nachher durch die Tür durch, in das Zimmer rein, wo wir alle kennen, mit diesen massiven Pültchen und diesen Sitz und dann geht man wirklich regieren.
Ja, könnte man so sagen. Und ich hatte es vorher erwähnt, der 1. Mai 2019, als ich das allererste Mal in das Sitzungszimmer gegangen bin, dann auch als Vizekanzler. Das war zufälligerweise eben Mittwoch, der 1. Mai, mein erster Arbeitstag und gerade eine Bundesratssitzung. Und da kann man ja nicht vorher schnuppern. Da hat man gewisse Vorstellungen, lässt sich Sachen erzählen. Und ich muss sagen, das ist der allererste Moment, wo ich dort drin bin gehockt und festgestellt habe, da hockt jetzt tatsächlich unsere Regierung und die entscheiden jetzt. Und da geht es jetzt wirklich um entscheidende Sachen für unser Land. Das ist etwas, was mir schon Gänsehaut hat gemacht. Und ich muss dir sagen, noch heute habe ich nicht mehr Gänsehaut, aber noch heute ist mir sehr bewusst, wenn ich, weil es am 4. ab 9 ist, dass ich rege, nach dem Kaffee und Gipfeli, wenn es losgeht, Türen zugeht, ist mir auch heute immer noch sehr bewusst, da innen passiert jetzt nicht einfach etwas Alltägliches, sondern da wird jetzt regiert.
Wird beim Regieren auch gelacht?
Das hat Platz und regelmäßig Platz. Also zum Glück haben wir auch, egal wie manchmal intensiv die Diskussion auch stattfindet, haben alle so viel Humor und Schalk, dass zwischen nochmal ein Spruch gemacht wird, wo man kurz lacht. Und ich finde das sehr schön. Ja.
Und du hast die Erfahrung ja als Lehrer früher. Gibt es jemanden, der quasi wie so ein bisschen das Klassenkalb ist?
Nein, den Eindruck habe ich nicht, dass man heute jetzt jemanden im Kollegium hat, der jetzt sagen, du bist das Klassenkalb. Aber es haben alle Humor. Es hat Platz, auch mal einen Spruch zu machen. Ich habe noch nie den Eindruck gehabt, dass es bei jemandem in falsch Hals wäre gegangen. Im Gegenteil, ich glaube, genau das braucht es eben noch.
Du hast in einem Interview mal gesagt, ich kann direkt zu den Bundesratsgeschäften Stellung nehmen, meine Eindrücke schildern und den Bundesrat auf blinde Flecken aufmerksam machen. Es gehört auch zu meinen Aufgaben, etwas unbequem zu sein und den Elefanten im Raum anzusprechen. Was würdest du sagen, was ist so der letzte Blindfleck gewesen, wo die Bundesräte aufmerksam gemacht hast drauf?
Ja, jetzt sind wir in einem heiklen Feld, wenn ich jetzt da sehr konkret würde werden.
Ich habe es darum auch mit einem Schmunzeln formuliert. Ja, denk mal schauen, ob er darauf einsteigt.
Ja, ich habe dir das angesehen. Darum wirst du mir sicher auch verzeihen, wenn ich dir jetzt nicht ein ganz konkretes Beispiel bringe. Aber ja, auf die Aussage, die ich dort gemacht habe, zurückzukommen, das ist in der Tat so. Und ich glaube, das ist auch eine der wichtigen Aufgaben, die ich als Bundeskanzler habe. Wir haben es gesagt, die schwierigen Geschäfte, wenn man viel lang irgendwie sich damit auseinandersetzt, probiert, auf eine Entscheidfindung herzuwirken, dann kann manchmal das Risiko bestehen, am Schluss, dass man das Gefühl hat, jetzt haben wir eigentlich genug lange darüber geredet, jetzt schließen wir doch einfach ab. Und genau dann ist manchmal die Gefahr da, dass gewisse Beschlüsse nicht klar sind und vermeintlich nur man sich jetzt gefunden hat. Und dort gehört es zu meiner Rolle, nochmal der ein oder andere schwierige Punkt, den man jetzt nicht mehr thematisieren will, einfach nochmal zu thematisieren. Und in der Regel mache ich das, indem ich sage, ich halte nochmal fest, wie ich das jetzt verstanden habe. Und mir wäre wichtig, nochmal klar zu verstehen vom Kollegium, ob das jetzt der Sinn und Geist ist von diesem Beschluss und fassen das dann nochmal zusammen in meinen Worten Und so tut man am einen oder anderen Ort halt nochmal auf einen Punkt herweisen, wo man irgendwie nicht mehr direkt ansprechen.
Stell dir vor, das sind ja alles Alpha-Tierchen, die dort sitzen. Wie reagieren sie denn darauf, wenn jemand dann zum zweiten und dritten Mal kommt und findet, hey, können wir es noch klarer haben?
Im Normalfall habe ich den Eindruck, sind alle froh, dass jetzt da jemand auch mal ein mit einer gewissen Aussensicht probiert. Halt jetzt genau die vielleicht immer noch ein bisschen strittigen Punkte oder unklaren Punkte halt noch einmal so zusammenzufassen. Und wenn das nicht alle sollten toll finden, dann sind wir eben bei dem Teil, den du vorher auch zitiert hast. Gehört auch dazu, vielleicht unbequem zu sein, und das muss man aushalten
können. Ich nehme dich als Mensch wahr, wo so die Ruhe in Person ist. Wenn wird der Rossimo so richtig verrückt? Wie können möglichst viele von uns das Leben leben, das sie wirklich wollen? Um das geht es in meiner neuen Comedy-Show «Gute Entscheidung». Ein Abend mit vielen Parodien und Stand-ups und vielleicht ein paar Inputs, die dein Leben bereichern können. Ich toure durch die ganze Schweiz. Du kannst live mit dabei sein, zum Beispiel in Bern vom 4. bis zum 8. November, in der Stadt Zürich vom 26. November bis zum 5. Dezember oder in Luzern, zum Beispiel am 18. und 19. Dezember. Alle anderen Tourdaten findest du auf michaelelsner.ch. Wenn wird der Rossimo so richtig verrückt?
Ja, Michael, das sagen mir relativ viele Leute, aber kannst du mir glauben, innerlich ist das nicht immer so. aber ich bin gesegnet offenbar damit, dass das gegen aussen nicht immer direkt sichtbar wird. Nein, also das gibt schon Sachen, wo mir natürlich, wo meine innere Ruhe dann auch an Grenzen kommt. Aber ich glaube, es gelingt mir, dass das nicht irgendwie zu einem Ausbruch kommt, an Momenten, wo das nicht angezeigt ist. Ich bin froh, dass ich in der Bundeskanzlei natürlich eine Entourage habe, wo ich dann auch, wenn ich die Bürotür zutue, das eine oder andere mal rauslassen kann, einfach auch ein bisschen für meine Psychohygiene. da gehören beispielsweise so die beiden Vizekanzlerinnen dazu, Rachel Salzmann und Nico Lamo, die ja auch an den Bundesratssitzungen teilnehmen. Da gehört mein Stabschef dazu. Aber da gehört natürlich auch meine Familie dazu. Das ist dort, wo ich näher mal sagen kann, jetzt muss ich mal ein bisschen abladen. Mhm. Und ich glaube, das hilft mir auch, wieder ein bisschen Balance zu finden. Gelassenheit, die mir wichtig ist. Und ich bin froh, wenn du mich so charakterisierst. Ich glaube, du hast mich noch nie gesehen in anderer Form, oder?
Ich habe dich noch nie nicht ruhig gesehen, nein. Denke mir, manchmal gibt es so die ultimativen Stresssituationen. Denke ich, ey, alle wollen noch etwas und es ist eh schon stressig mit einer Bundesratssitzung und dann vielleicht noch irgendein Leak oder irgendwas oder ein Vorwurf an dich. Dann ist ja eine ganze Unterschriftenskandal bei den Initiativen und so. Dann denke ich, okay, aber und der Rossi, wenn er dort hockt, dann denke ich mir so, es ist irgendwie nichts passiert. Aber mich, also innerlich verjagt es einem doch.
Nein, das ist ja so. Also, du hast jetzt zum Beispiel auch die Unterschriften-Thematik angesprochen.
Du vorher gesagt, ich will noch den Elefant im Raum ansprechen.
Ja, das darfst du ansprechen. Und das ist für mich auch kein Elefant. Also, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema. Auch aus demokratiepolitischer Sicht ein wichtiges Thema. Können wir gerne darüber reden, wenn du möchtest. Und dort innerlich bewegt mich das nicht nur, oder ich würde mal sagen, nur im zweiten Rang, weil andere irgendwie das Thema aufgreifen. Nein, weil ich selber an mir, an uns den Anspruch habe, dass wir unsere Arbeit gut machen. Ich habe das Gefühl, dort haben wir vieles eigentlich gut gemacht, aber nicht alles. Und das ist etwas, was mich innerlich auch bewegt. Und das andere, ich will jetzt nicht ablenken, darf schnell gerne wieder auf das zurückkommen. Ja, natürlich jetzt vorher, als ich gesagt habe, die Ruhe behalte und mache dann auch die Bürotür zu und da innen tue ich den Zehnt oder anderen sagen, das ist jetzt vor allem der berufliche Kontext. Aber es gibt natürlich auch noch einen Victor Rossi außerhalb vom Bundeshaus West, wo, wenn er Zeit findet, beispielsweise ins Wankdorf-Stadion geht, sehr regelmässig dort Eibenspiel schaut. Ich bin zusammen mit meiner Frau, mit meinen Töchtern, wir sind Herzblut-Eibe-Fans. Und da kann ich dir versichern, wenn dort mal nicht mehr würdest hocken, dann würdest du noch einen anderen Victor Rossi kennenlernen.
Sehr ein lauter Rossi.
Das ist ja so.
Ich fände es schon spannend, noch über auch Initiativen zu reden. Von mir aus können wir den Unterschriftenskandal auch so ein bisschen weglassen, weil das schon sehr, sehr häufig und lang diskutiert worden ist. Ich fände es spannender, aber eigentlich noch über unsere demokratischen Institutionen zu reden. Also, dass du bei diesen Bundesratssitzungen eine grosse Rolle hast. Das haben wir schon ein bisschen besprochen. Aber du bist ja auch noch der Leader der Bundeskanzlei, wo für mich auch schon eigentlich das Organ ist, das zuständig ist, dass unsere Abstimmungen, unsere Wahlen funktionieren. Und wenn ich so umeinander schaue, ja, stellt man schon fest, jetzt gerade am 8. März haben wir so mal wieder mal ein bisschen über der Hälfte gehabt, also 55%, die mitgemacht haben, aber der langjährige Schnitt ist schon 45% der Menschen, die gehen abstimmen und wählen, also weniger als die Hälfte, die mitmachen. Und ich mich schon gefragt habe, was siehst du bei der Bundeskanzlei für einen Hebel, um Politik spannender zu machen für die Leute, dass sie vielleicht wieder mehr mitmachen?
Also du hast richtig gesagt, die Bundeskanzlei ist, was die politischen Rechte angeht, eigentlich die Hüterin der politischen Rechte in zweierlei Hinsicht. Das eine, dass wir sicherstellen, dass die politischen Rechte wahrgenommen werden können. Und darum hat auch das Thema natürlich von den Referenden und Initiativen, die Unterschriftensammlung, natürlich mehr die Bundeskanzlei auch bewegt. Und das andere ist natürlich auch mitzuhelfen, Grundlagen zu schaffen, wenn der politische Wille da ist, die politischen Rechte auch weiterzuentwickeln. Ich gebe dir absolut recht, man kann gar nicht genug tun, um eigentlich dafür zu sorgen, dass die Leute interessiert sind, weil wir in der Schweiz, was politische Rechte angeht, im weltweiten Vergleich eigentlich einen unglaublich paradiesischen Zustand. Es ist für uns so normal, dass wir 3-4 Mal im Jahr über nationale Vorlagen abstimmen können. Es ist für uns so normal, dass das Stimmmaterial einfach allen heimgeschickt wird. Mhm. Du musst nicht zuerst registrieren und sagen, oh, ich möchte dir gerne Stimmmaterial haben und irgendwelche Hürden sind da, damit du überhaupt kannst beteiligen kannst. Das sind eigentlich alles unglaubliche Voraussetzungen bei uns in unserem Land und darum ist es wichtig, dass wir alles dafür tun, dass möglichst alle Stimmberechtigten sich beteiligen an diesem politischen Diskurs.
Gibt es bei euch in der Bundeskanzlei Ideen, die ihr aktuell so umeinander spielt, wie man auch könnte, sagen wir, das System, das wir haben, mehr in der heutigen Zeit anpassen? Weil ein Großteil von unseren Institutionen sind eigentlich so geschaffen worden im 19. Jahrhundert. Und also wir kennen es so, sagen wir, aus der Privatwirtschaft, dann hat jemand ein KMU gehabt im 19. Jahrhundert und das nicht wirklich angepasst an die heutige Zeit, dann ist man irgendwann weg. Und bei der Demokratie, bei unseren demokratischen Institutionen, denke ich mich, wir nehmen all die Sachen immer so mit, aber so wirklich eine grössere Veränderung passiert ja eigentlich nicht wirklich. Hättest du eine Lieblingsreform, die du umsetzen würdest?
Ich weiß nicht, ob unser Anspruch der müsste sein, oder dass wir jetzt wahnsinnige revolutionäre Reformschritte würden machen, was die politischen Rechte angeht. Ich glaube, es lebt davon und so schlecht sind wir gar nicht gefahren über die letzten Jahrzehnte, indem man die eben immer kontinuierlich gleich auch weiterentwickelt hat, neue Elemente dazu sind gekommen, uns auch Zeit gegeben haben, die irgendwo super zu testen und auch zu schauen, hat man wirklich die politische Abstützung, ist das der Wille auch von den Stimmberechtigten, dass man dort weitergehen will. Ich tue jetzt nicht aus Beispiel das Frauenstimmrecht nehmen, das würde ich jetzt nicht aus wahnsinnig revolutionären Schritt bezeichnen.
Das verschwiegt man lieber in der Schweiz. Quasi ja, 1971 oder dann im Appenzell im 91, oder?
Ganz genau, oder? Aber wenn wir die briefliche Stimmabgabe nehmen, ich weiss, das ist jetzt nicht unbedingt das, was du als revolutionär anschaust, aber ich würde das auch nicht unterschätzen. Auch das ist etwas, was in den 90er Jahren her erst entstanden ist. Und
doch ein paar Jahrzehnte nach der Erfindung von der Post.
Ja, ein paar Jahrzehnte nach der Erfindung von der Post. Und nichtsdestotrotz, ich habe es vorher erwähnt, also heute, von über 200 Ländern auf dieser Welt, gibt es genau, glaube ich, 11, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, 11 oder 13, bin ich ein bisschen unsicher, Länder, wo du überhaupt brieflich kannst abstimmen. Nicht selbstverständlich. Und
digital.
Und seit 2004, genau, oder? Seit 2004 sind wir jetzt in einem Versuchsbetrieb, was die elektronische Stimmabgabe angeht, das E-Voting, wo wir jetzt in Basel-Stadt auch einen Vorfall hatten, wo E-Voting ein bisschen in aller Munde ist gekommen, der aber gezeigt hat, wie wichtig das auch so Versuchsbetriebe sind, wo man eben auch in einem abgrenzten Raum in einen Versuch kann machen und kann erkennen, wo hat es vielleicht noch Schwachstellen, wo müssen wir noch nachbessern. Es gibt den grossen politischen Willen, jetzt auch die Unterschriften sammeln für Volksinitiativen, für Referenden. auf dem elektronischen Weg zu ermöglichen, also Versuchsbetriebe zu machen, das sogenannte E-Collecting. Ja, dort dürfen wir in der Frühlingssession im Ständerat sein, aus Zweitrat, wo jetzt auch die Versuchsnorm von E-Collecting eigentlich auch grossmehrheitlich unterstützt wird. Also du siehst, es ist schon etwas im Gang. Und auf deine Frage zurück, ich sehe mich und ich sehe die Bundeskanzlei eigentlich nicht aus dem Ort, aus dem Labor, wo wir jetzt sagen, wir müssen jetzt kreativ sein, was könnte man für weitere demokratische Mitwirkungsrechte entwickeln. Ich sehe uns in der Rolle, wenn dort der politische Wille da ist, wenn Ideen kommen, dass wir dort mithelfen, mitzudenken, wie können wir die verwirklichen, wenn man das möchte. Es ist jetzt eine Motion, vor nicht allzu langer Zeit eingereicht worden, für eine Volksmotion, wo relativ breiter politischer Wille über verschiedene Fraktionen im Weg da ist. Nebst der Petition, die man ja heute schon einreichen kann, ziemlich formlos, aber in der Regel hat die auch nicht wahnsinnige Implikationen, politische. Und der nächste Schritt nach einer Petition ist ja dann schon die Volksinitiative. Oder? Und dort ist jetzt eine politische Idee im Raum, eine Volksmotion zu lancieren, wo etwas zwischen sein soll. Es gibt Ideen, wie du sicher weißt, zum Beispiel für Bürgerräte, die bis jetzt auf Stufe Bund in dieser Form noch nicht da waren. Also es gibt verschiedene Ideen, wie man unsere politischen Rechte, demokratische Mitwirkungsrechte weiterentwickeln kann. Aber es ist nicht die Bundeskanzlei, es bin nicht ich, der mit diesen Ideen kommen sollte. Das sollte eigentlich aus der politischen Welt kommen, aus der Zivilgesellschaft. Und wenn der politische Wille da ist, dann sind wir die, die mithelfen, zu schauen, wie können wir das etablieren, wie können wir Versuchsbetriebe starten und anderes mehr.
Ist das irgendwo festgeschrieben, dass das nicht von der Bundeskanzlei kommt?
Ich denke, bis jetzt habe ich Glück gehabt, dass du mich nichts gefragt hast und ich keine Antwort darauf habe. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich wüsste nicht, ob wir gestützt jetzt auf unseren gesetzlichen Spielraum, den wir haben, die Möglichkeit hätten, dort weiterzugehen. Ich kann mich vage erinnern, dass unter meinen Vorvorgängern man mal auch Versuche gemacht hat, die politischen Rechte ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ich kann mich auch noch so vage daran erinnern, dass das politisch gar nicht gutiert ist worden, dass dort aus der Verwaltung raus irgendwie jetzt so Initiativen sind gekommen. Aber nochmal zurück auf deine Frage, ich würde es nicht komplett ausschließen, aber ich müsste das genauer anschauen.
Wenn ich sonst den Politbetrieb anschaue, stelle ich fest, aus der Bundesverwaltung kommen die aus jensten Bereichen immer wieder neue Sachen, die dann so langsam aus der Verwaltung rauskommen und dann irgendwann sucht man die politischen Mehrheiten. Und jetzt gerade, wenn es eben darum geht, wie können wir unsere demokratischen Institutionen weiterentwickeln, sehe ich wie so in der Politik, also die PolitikerInnen, die sind eigentlich hauptsächlich beschäftigt, gerade so mit Tagesgeschäft und vielleicht noch ein paar grössere Themen. Und denke so, ja, aber wer denn sonst, wenn nicht die Bundeskanzlei, wäre doch ein idealer Hort, um wie sagen, hey, habt ihr schon mal an das gedacht? Hey, wir haben im Fall noch etwas vorbereitet. Wollen wir es mal ausprobieren?
Also meine Wahrnehmung ist nicht die, dass die Politikerinnen und Politiker oder Bundesparlamentarierinnen und Parlamentarier irgendwie sich mit anderen Sachen beschäftigen und die politischen Rechte interessieren sie nicht. Ich erlebe das ganz anders. Und ich bin überzeugt, das ist besser und der richtige Weg, dass das eigentlich über Politik kommt, solche Initiativen und nicht aus der Verwaltung. Weil wir reden nicht von irgendwelchen Informatikprojekten, wo vielleicht aus der Verwaltung aus Ideen da sind, wie könnte man etwas noch weiterentwickeln und man findet nachher irgendwo Politikerinnen und Politiker, die Ideen vielleicht mithelfen tragen und über Vorstöße irgendwo etwas, der vielleicht realisiert wird oder ein Antrag von einem Bundesrat direkt in den Bundesrat geht. Ich glaube, bei den politischen Rechten geht es wirklich um den Kern vom Funktionieren auch von unserem Staatswesen und da bin ich wirklich überzeugt, das sollte nicht aus der Verwaltung rauskommen, auch wenn die Bundeskanzlei ein ganz spezieller Teil ist von der Verwaltung. Das muss anders gedreht werden.
Wir sind ja immer wieder stolz auf unser Milizparlament. Wir finden, ja toll, dass die Menschen alle noch nebendran Jobs haben. Aber wenn man dann so genauer heranschaut, ja, sieht man, das hat eigentlich dazu geführt, dass vor allem bestimmte Berufe im Parlament vertreten sind, wo man überhaupt dann kann vielleicht mal ein paar Tage oder 3 Wochen für die Session blau machen und nicht muss erscheinen beim Arbeiten. Hat echt dazu geführt, dass zum Beispiel gerade Leute, die in der Juristerei arbeiten, ich meine, in der Bevölkerung gibt es 0,15% der Menschen, die quasi als Anwältin, Anwalt tätig sind. Im Parlament sind es 125 mal mehr, also 18,7%. wo ich mir so denke, wow, aber wenn wir unser Parlament anschauen, von den Prüfen her, vom Hintergrund, wie stark bildet das wirklich unsere Gesellschaft ab? Wäre es nicht auch ein Punkt oder Aufgabe der Bundeskanzlei, mal sagen, hey, Leute, können wir da mal genauer heranschauen, was können wir für Mechanismen installieren, dass die Bevölkerung sich mehr widerspiegelt im Parlament?
Also eben, du sprichst schon das Milizsystem an, wo wir drinnen sind, und ich glaube, du sagst zu Recht auch, da müssen wir schon aufpassen, dass wir nicht zu romantische Brillen annehmen, oder? Wenn wir schauen, was Politik heute bedeutet, das vergleichen mit vor 50 Jahren, dann stellen wir natürlich fest, die Komplexität, die ist auch bei heute ganz, ganz eine andere. Ist anspruchsvoll. Das Tempo, die Menge, das ist, glaube ich, definitiv nicht mehr unbedingt vergleichbar mit noch vor 50 Jahren. Und damit verbunden natürlich auch die Anforderungen an das ganze Milizsystem gestiegen. Und da gibt es ja Überlegungen, auch hier politische. Wie können wir das Milizsystem irgendwo modernisieren, der heutigen Zeit anpassen, dass es eben möglich wird, auch vielleicht für andere Berufsgruppen oder andere Lebensmodelle überhaupt in der Lage zu sein, so ein Mandat wahrzunehmen. Und auch da muss ich sagen, Michael, habe ich nicht das Gefühl, dass es Troll ist, vor der Bundeskanzlei dort irgendwie zu sagen, wie sich das Parlament müsste organisieren. Ich glaube, das ist wirklich wichtig, dass das vom Souverän herkommt, wenn ich das mal so generell darf sagen, aus dem Volk raus, von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern. Und da haben wir die politischen Kanäle. Da haben wir aber auch viele Akteure, die ja auch, denke ich, mit interessanten Ideen ja immer wieder auch probieren, Richtung Parlament aktiv zu werden, aufzuzeigen, wie könnte man das weiterentwickeln. Und ich glaube, das muss der Weg sein und nicht, dass eine Behörde wie eine Bundeskanzlei dort im Parlament der Legislative würde aufzeigen, schau, überlegt euch mal, wie ihr müsst aufstellen, damit ihr etwas repräsentativer seid.
Mir tut es gerade das, was du auch sagst, etwas, was ich häufig höre in der Politik. Ah nein, wir sind jetzt gerade nicht zuständig, die anderen sollten doch. Und gleichzeitig kommt bei mir der Gedanke auf, aber wenn man ja in so einem Gremium innen ist, wie in einem Parlament, man wird mit der Zeit ein bisschen blind für gewisse Abläufe, wo es aber am Ende gut tun würde, wenn jemand von außen mal wieder kommt und sagt, hey, schau jetzt mal, machen wir einen grossen Wurf. Es gibt ja die politikwissenschaftlichen Studien, die zeigen, dass der Ständerat immer ähnlicher sich entscheidet wie der Nationalrat. Wo man sich irgendwann kann fragen kann, ja, warum gibt es denn den Ständerat überhaupt noch? Also wird dem wirklich quasi dem ausbalancierenden Gremium gerecht? Mhm. Wo man könnte ja das einbringen, was du vorhin genannt hast, die BürgerInnenräte, wo man Leute aus der Bevölkerung per Los aussucht und dann breitere Vertretung hat und quasi den Ständerat mit so einem Rat würde ersetzen. Gleichzeitig noch den Nationalrat hat. Wenn man so etwas vorhat, wie müssen wir das angehen?
Also Michael, du hast jetzt vorher etwas gesagt, wo eben bei mir, du hast vielleicht den Eindruck, ich immer noch ruhig, aber innerlich hat mich das jetzt ein bisschen getriggert. Du hast gesagt, das höre ich immer wieder, ich bin für das nicht zuständig. Das ist etwas, was ich gar nicht gerne höre.
Ja, das freut mich.
Weil ich auch für mich selber in Anspruch nehme und tue das auch in der Bundeskanzlei täglich predigen, was ich nicht hören wollte, ist aus Antwort, wir sind nicht zuständig, sondern ich wollte, dass wir helfen, Lösungen zu finden. Das heisst nicht, wir sind im Umkehrschluss für alles zuständig. Und einfach nur zu meiner Ruhe, die ich da gegen uns offenbar immer ausstrahle. Und doch bin ich sehr, sehr überzeugt und dezidierter Meinung, es ist institutionell nicht richtig, wenn die Bundeskanzlei und auch der Bundeskanzler ist vom Parlament gewählt, wie jedes Mitglied hier oben im Bundesrat. Wenn ich in meiner Rolle im Parlament würde ich sagen, schaut, tut euch doch mal endlich überlegen, braucht es überhaupt noch den Ständerat? Und ganz generell überlegt euch mal, wie ihr euch aufstellen müsst, damit ihr vielleicht auch noch in der heutigen Zeit gut funktioniert.
Der Ständerat wird selber ja nicht kommen, nehme
ich
an.
Von dem gehe ich aus. Von dem gehe ich aus. Und ich glaube, es gibt nach wie vor sehr, sehr gute Gründe, warum wir mit unserem Zweikammersystem, denke ich, eigentlich sehr, sehr gut fahren. Aber was natürlich stattfindet, ist nicht das, was nur jetzt formell auf der formellen Ebene, auf der institutionellen Ebene stattfindet, sondern man ist natürlich, und auch ich bin natürlich im engen Austausch mit Parlamentarierinnen und Parlamentariern. Man trifft sich auch hier bei mir im Büro, etwa die unter vier Augen, zu einem Kaffee, wo ein Parlamentarierin mal sagt, oh, ja, hier eine Idee oder ja, das und jenes gehört, was denkst du davon? Macht das Sinn, wenn wir das weiterverfolgen? Und dort sehe ich mich natürlich schon als Sparringpartner und gebe der ein oder anderen Gedanken mit. Aber ich sehe mich bei den Fragen, die du jetzt gestellt hast, nicht aus der und der Bundeskanzlei, aus Institutionen, nicht aus denen, die dort jetzt mit einer Fahne voran müssten gehen.
Wenn du jetzt vorher gesagt hast, das hätte dich ein bisschen triggert, wenn dich etwas so richtig triggert. Du hast gesagt, eben, ab und zu gehst du noch ein IB-Match und jetzt wird ein bisschen laut. Was machst du sonst in deinem Job, um oben runterzukommen?
Ich bin ganz am Anfang hier von meinem Fenster geredet und der Aussicht. Also was ich jeden Tag mehrfach mache, ist hier einfach generell das Fenster aufzutun und mal ein paar Minuten wieder ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Ich tue mich sehr stark und intensiv auch mit der Philosophie der Stoiker auseinandersetzen. Das ist etwas, was mir tut, erden wieder und vieles irgendwo wieder häufig ins richtige Licht drücken. Und ja, mir die Gelassenheit gibt, die ich brauche, um die Aufgaben wahrzunehmen können.
Also in die Philosophie eintauchen, wenn du eben sagst, du tust andere auf blinde Flecken aufmerksam machen, wo holst du dir noch neue Perspektiven, dass du selber bei dir keine blinde Flecken hast?
Ja, da gibt es verschiedene Orte von Inspiration. Also ganz generell probiere ich eigentlich immer auch ein bisschen meinem Grundsatz nachher zu gehen, wo ich mir stark vor Augen habe. Ich sage wieder, wir als Menschen, wir haben aus einem bestimmten Grund zwei Ohren und nur ein Mund. Das hängt für mich damit zusammen, dass wir wahrscheinlich doppelt so viel hören sollten, wie selber reden. Und ich probiere mir Inspiration zu holen, indem ich eben probiere mit Akteuren, mit Leuten, wo ich das Gefühl habe, die können mich weiterbringen in verschiedenster Hinsicht. Das kann beruflich in einem fachlichen Thema sein, das kann menschlich sein. Dass ich probiere, mit solchen Leuten regelmäßig zusammenzukommen, sie direkt auch zu fragen, wenn es in einem fachlichen Thema ist, hey, erzähl mir mal, wie würdest du jetzt mit diesem Thema umgehen? Das kann ein fachlich-politisches Thema sein. Ich tue auch sehr regelmässig in der Bundeskanzlei, wenn Leute sagen, hey, das war jetzt super gewesen. Oder jetzt, ich hoffe nach dem Podcast, Michael, oder dass diverse kommen und sagen, das war jetzt interessant gewesen und toll, was du da erzählt hast. Das freut mich natürlich, wie das doch alle freut, wenn wir Komplimente bekommen. Wir probieren dort gerne wieder zu sagen, du, danke für das Kompliment. Aber was mir noch viel mehr hilft, ist, wenn du mir sagst, und das kannst du nächstes Mal, oder das kann ich nächstes Mal noch besser machen. Das ist etwas, was ich probiere, stark zu leben im Alltag. Und ich habe immer noch einen sehr grossen Freundesbekanntenkreis, ich sage jetzt mal, außerhalb so ein bisschen von der Bundesbern-Politik-Bubble, wo ich pflege, wo ich Freude daran habe, dass ich nach wie vor mit meinen JAS-Kollegen mich regelmässig treffen kann. Die sind alle drei nicht Parlamentarier, sondern aus einem anderen Bereich. Das sind Sachen, die erden, das sind Sachen, die helfen, nicht abzuheben, das sind Sachen, die erlauben, denen auch zu sagen, hilf mir mal, was hast du das Gefühl, was könnte ich anders machen, besser machen, eben den Blindfleck, den du erwähnt hast.
Wenn du dazu beiträgst, dass es den Politkuchen-Podcast weiterhin gibt, zum Beispiel mit einem Beitrag via Twint auf 078 227 55 22, dann schicke ich dir mein heutiges Kuchenrezept mit allen Details und Backtipps zum selber nachbacken. Du wirst noch ein paar Jahre aktiv sein als Bundeskanzler. Wie würdest du gerne in Erinnerung bleiben?
Ja, ich weiß nicht, ob ich jetzt einen druckfertigen Satz sagen kann, aber ich würde gerne in Erinnerung bleiben, aus einem, der unterstützt hat, der mitgeholfen hat, dass unsere Regierung hat faktenbasierte, vernünftige, weise Entscheide getroffen hat. Einer, der den Mut hatte, unbequem zu sein, auch wenn das manchmal schwierig ist und man häufig die Verlockung hat, ja, jetzt sage ich doch lieber nichts und dann ist mein Tag ruhiger. Als Kollege oder als Chef, der ein offenes Ohr hatte, dann mit den zwei Ohren und mit dem Mund. Und als jemand, der zugänglich war und sich für mich interessiert hat Und wenn mir mal erzählt hat, wo ich die Ferien gegangen hätte, mich 3 Wochen später auch gefragt, und wie sind die Ferien gewesen. Das war jetzt kein druckreifer Satz gewesen. Das war jetzt sehr spontan, was aber mir das so ein bisschen durch den Kopf ist gegangen.
Also hat mir trotzdem so ein schönes Bild nochmal gegeben von dir. Also ich finde vor allem den Satz sehr schön mit «Wir haben 2 Ohren und 1 Maul». Und gerade im Politbetrieb oder auch sonst eigentlich auf der Welt. Ich nehme den Satz sehr, sehr gerne mit. Und ich bin noch gefragt, mit dem Job, wo ja wenig Luft lässt, denke ich jetzt mal, für sonstige Aktivitäten noch ringsum, was müsstest du in deinem Leben verändern, damit du noch mehr Freude hast an dir selber?
Nichts. Im Moment nichts. Ich setze mich sehr regelmäßig mit solchen Fragen auseinander. Ich führe täglich Tagebuch. Ich tue mich alle 3 Monate mit meinem Weg zum Wesentlichen auseinandersetzen. Das ist etwas, was mir ganz wichtig ist, auch gestützt auf das, was ich vorher gesagt habe, mit meinen philosophischen Vertäufungen, die ich mache, Auseinandersetzungen, die ich mache. Ich glaube, es ist ganz wichtig, für mich zumindest ganz wichtig, dass ich mich regelmässig damit auseinandersetze, was ist eigentlich wesentlich im Leben. Da gehört das berufliche Umfeld dazu, da gehört das private Umfeld dazu, da gehört man sich selber als Person dazu. Und dass man sich regelmässig die Frage stellt, mache ich das jeden Tag, wo mich auf dem Weg zum Wesentlichen weiterbringt oder nicht? Und wenn nicht, dann ist es an mir, jeden Tag zu korrigieren. Das probiere ich zu machen und habe das Gefühl, das gelingt mir eigentlich. Darum auf deine Frage noch einmal, nichts.
Das ist voll schön zu hören. Es deckt sich für mich relativ stark mit all den Menschen, die ich sonst so ein bisschen im Voraus schon geredet habe, die gefunden haben, oh wow, du triffst den Rossi, mega toll. Es hat mich sehr gefreut, heute mit dir zu plaudern, an deinem langen, langen Sitzungstisch und sogar 1-2 Mal zu spüren, wie du innerlich ein bisschen triggered bist oder ein bisschen ungehalten bist. Ich habe gerade nur noch so, wenn ich würde sagen, was würde mich noch glücklich machen, eigentlich würde ich gerne mal mit dem Rossi zusammen an so einen eBay-Match gehen und sehen, wie der Rossi richtig, richtig laut wird.
Ja, Michael, also das machen wir, den mit dem eBay-Match, unbedingt. Und das hat ja nicht nur, zur Folge, dass du siehst, was das bedeutet, dass der Rossi mal laut wird. Das hat ja den positiven Effekt, dass du mal siehst, was sehr guter Fußball kann bedeuten. Ich weiss, es ist der falsche Moment, wenn ich auf die Saison schaue. Aber
jetzt sagst du noch nichts gesagt, ja, gewonnen, ich werde jetzt nicht nochmal triggern.
Nein. Aber das werden wir machen zusammen. Und ich möchte auch merci sagen. Also ich habe das sehr geschätzt, den offenen Talk mit dir. Und möchte noch einmal gratulieren zu deinem Maroni-Kuchen. Also es ist wirklich, das ist jetzt nicht irgendein Kompliment. Die Leute, du hast gesagt, du hast mit ein paar Leuten geredet, wie ich schon gehört habe, dass ich sehr ehrlich bin. Und also auch schon nichts lossagen, wenn etwas weniger gut ist. Und darum, also bravo zu deinem Maroni-Kuchen. Danke dir vielmals.
Grazie mille. Der Rest vom Kuchen kommt aber deine Frau über, ist gut.
Sehr gerne, ich habe Freude an.
Das war es vom Politkuchen mit mir, Michael Elsner und dem Victor Rossi, der jetzt wirklich gerade das ganze Maul voll hat mit Maroni-Kuchen. Danke fürs Zuhören und bis bald.